Bitte hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott erst die Nationen heimtut oder herabbricht oder herabgebricht hat.
Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat. Weiter.
Um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.
Aus ihnen heraus.
Seinen Namen. Ich und der Vater sind eins. Wer nicht sieht, sieht den Vater. So spricht der Herr Jesus Christus. Hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht. Amos 9,11. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie werden auf und sie wieder aufrichten, damit und so weiter.
Ja, danach nahm, nachdem das Volk, das Gott aus den Nationen gesammelt hat, eingegangen ist. Danke für die Bestätigung. Und er soll die Garbe weben zum Wohlgefallen für euch. Spielt das Wohlgefallen Gottes in Bezug auf uns eine große Rolle. Immer wieder nach seinem Wohlgefallen. Bei uns ist der gute Wille Gottes auch vorhanden. In Bezug auf unseren alten Menschen. Uns dienen ja alle Dinge, die Gott uns auferlegt. Nicht? Nicht zum Besten, sondern nur zum Guten. Steht da, bitte. Zum Guten. Aber um seines Wohlgefallens willen, nach seinem Wohlgefallen, hat er uns auserwählt, gerettet, verherrlicht und so weiter. Zum Wohlgefallen für euch soll sie der Priester weben. Und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Garbe webet, bitte jetzt ein Lamm schlachten, ohne Fehl. An den anderen Festen wurden viele Tiere, Lämmer und viele Brote geschlachtet und so weiter. Passa, ungesäuerte Brote, eine Erstlingsgarbe, Abrache. Ein Lamm geschlachtet, ohne Fehl, opfern, ohne Fehl, einjährig, zum Brandopfer dem Jehova. Wie stimmt's denn bei uns? Brandopfer, Ganzopfer heißt das. So ermahne ich euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer zur Verfügung stellt. Stimmt genau überein. Zum Brandopfer dem Jehova und sein Speisopfer, 2/10 Feinmehl, gemengt mit Sauerteig und Öl. Wo sind die Protestanten? Wo sind die Protestanten? Was hat Bruder Mul da hineingeschmuggelt? Ich habe genau das gemacht, was das Weib gemacht hat. Das unter 3 Maß Feinmehl ein wenig Sauerteig hinein verborgen hat. Und konnte die Sache sich vollständig selbst überlassen. Der Sauerteig besorgt von ganz selbstständig, dass alles von Gott Positive verdorben wird. Was steht da? Ihr werdet gleich hören, warum ich überhaupt warte, hier das Wort Sauerteig aufzusprechen. Speisopfer, 2/10 Feinmehl. Gemengt mit Öl. Was ist denn Öl? Geist. Der Heilige Geist. Salbung. Gemengt mit Öl. Ein Feueropfer dem Jehova. Ein lieblicher Geruch. Kennt Paulus das als auch? dass ihr alle Zeit überströmend seid in Danksagung, ein lieblicher Geruch vor dem Herrn. Ein lieblicher Geruch und sein Trankopfer, ein Viertel Hin Wein. Hat Paulus auch etwas mit Trankopfer zu tun? Letzter Brief an Timotheus. Die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Bitte, fehlt ein treffender, charakteristischer Ausdruck hier, der für Paulus und unsere Stellung von grundlegender Bedeutung ist? Nein, ganz genau. Paulus kurz, auch unser Pastor Christus ist geschlachtet, also alter Sauerteig weg, ausgefegt. Ihr seid ja eine neue Masse, ihr seid ja ungesäuertes Brot. Ungesäuerte Gerstenbrot. Was war denn das für Brote, mit denen Jesus 5000 gespeist hat? Naja, wenn wir beim Gerstenbrot sind, ist die Antwort nicht schwer. Ne? Naja. Sind wir die vielen ein Brot? Steht so geschrieben. Wissen wir sogar, was für eine Sorte Brot wir sind? Gerstenbrot. Was war denn das für ein Leib Brot, der bei Gideon, Traum des einen Wächters, der träumte, da rollte ein Gerstenbrot denn vom Berg herunter, überrollte und zerstörte unser ganzes assyrisches Heerlager. Aber wenn Christus kommt, sind wir dann dabei, wenn er kommt in Herrlichkeit. Werden da etliche assyrische Heerlager überrollt und zerstört. Liebe Geschwister, bitte, wenn unser Gotteswort einmal den Charakter eines Ausdruckes genannt hat, was Gerste bedeutet, dann ist sie durch die ganze Schrift, wo Gerste erscheint, nicht einmal so in der Beurteilung, in der Beschreibung, das andere Mal wieder das Gegenteil, sondern tadellos, sauber. Gerste ist Gerste, an jedem Punkt, wo Gerste vorkommt, und so in jeder anderen Hinsicht, aber noch nicht genug. Viertel hin Wein, Trank, Opfer, wunderbar. Was ist denn das Feueropfer? Speisopfer, Feueropfer. Elberfelder nur ein Blatt zurückschlagen. Speisopfer, zwei Zehntel Feinmehl gemengt mit Öl. Ja. Geistliches Brot, Gerstenbrot. Kapitel 21, 3. Mose, Vers 6. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes sollen sie nicht entweihen. Denn die Feueropfer Jehovas, das Brot ihres Gottes, bringen sie da. Also was bedeutet hier das Feueropfer? Ist Christus, vorerst Jesus Christus, das Brot Gottes, das vom Himmel kam. Jawohl. Und was sind wir jetzt, die vielen? Da war er ein Brot allein. Was sind wir jetzt, die vielen? Wir sind auch ein Brot. Feueropfer, jetzt sind wir, die vielen Glieder am Leib des Christus, das Brot Gottes für das Leben der Welt. Wie alle Verheißungen Gottes in Christo, ja und Amen gesichert sind, aber ausgeführt, Gott zur Herrlichkeit, durch uns. Letztes. Und Brot und geröstete Körner und Gartenkorn sollt ihr nicht essen bis zu selbigem Tage, bis ihr die Opfergabe eures Gottes gebracht habt. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. Was heißt das für uns? Erst bis zu selbigen Tage an. Erst vom Passa an. Erst von Golgatha an, wo wir mit gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden, auferweckt, versetzt worden sind. Erst von da an gibt es Brot Gottes zu essen. Denn solange der Leib des Christus nicht vollendet ist, kann keine Verheißung Gottes voll erfüllt werden. Denn so viele es ihrer gibt, die werden alle ausgeführt durch uns. Das haben wir wunderbare Verheißung. warum 2000 Jahre nach Golgatha überhaupt noch nichts passiert ist an gewaltiger Gottesoffenbarung oder Erfüllung von herrlichen, wunderbaren Verheißungen. Jetzt Sauerteig. Schreibt mir ein Bruder eines Tages, ja, Bruder Mul, aber jetzt sag du mir einmal, was ist denn da los, wenn wir Vers 15 weiterlesen? Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tage nach dem Sabbat, also Beginn der ungesäuerten Brote, von dem Tage an, da ihr die Webegabe gebracht habt, sollen 7 volle, nicht Wochen, sondern Sabbate gezählt werden, bis zum anderen Tage nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und ihr sollt Jehova ein neues Speisopfer darbringen. Was ist das? Was geschieht denn? 7 Sabbate, gewöhnliche Sabbate, nach Passa. Also nach dem ersten Tag nach Passa.
Offenbarung des Geistes.
Na, wie heißt denn das? Der 50. Tag, griechisch heißt 50 Pentekoste, das ist von den Christen im Deutschen vervorwerkt worden zu Pfingsten. Im Hebräischen heißt 7 Sabbate nach Passa. Habt ihr das Fest der Sabbate, nicht der Wochen, natürlich, Sabbat sind Wochen, ne? Das Fest der Sabbate zu feiern, ist denn 50 Tage nach Golgatha etwas geschehen? Ha ja, Pfingsten heißt der 50. Tag, Pentekoste im Griechischen. Aha, aber was lesen wir jetzt da, ein Vorbild? Vers 17. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. 2 von 2 Zehntel sein Mehl sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden. Ja, so etwas steht so geschrieben. Wie heißt hier die Antwort, die ich dem Bruder schreiben durfte? Vollständig in Ordnung. Es handelt sich hier nicht um schlechten und bösen Sauerteig, sondern um alten. Zu Pfingsten beginnend, gläubig an den Herr Jesus und alle Eifer für das Gesetz. Sauerteig, alter Sauerteig. Hat die Schrift das schon gewusst?
Er schenkte sich aber nicht, sie Brüder zu nennen.
Nochmal, wie?
Er, ja, schenkte sich aber,
aha,
nicht.
Aha, danke, wunderbar. Ja.
Sie Brüder zu nennen.
Jawohl, danke schön. Abschließend kurz. In dieser Zwischenzeit, was geschah mit dem Leib Jesu? Der Leib Jesu war in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde vorhanden. Hat er sich darunter gestellt, in der Hinsicht uns gleich gemacht zu werden, völlig. Auf dass er ein barmherziger hoher Priester sein könne, der all unsere Versuchungsnöte und alles kennt. Wenn Jesus in Gethsemane gesagt hat, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, dann habe ich das lange Jahre oder Jahrzehnte auf die armen Jünger gelegt, das Wort. Nein. Diese Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, die Jesus geruhte an sich heften zu lassen, war er auch schwach? War dieses Fleisch auch schwach? Ja, natürlich, sonst hätte es nicht geschehen. Das Fleisch ist schwach. Ja, wie war es dann in Gethsemane? Zagte er? Zitterte er? Hat er geschwitzt?
Ja.
Musste er gestärkt werden?
Ja.
Sein Leib in der Gleichgestalt des Fleisch der Sünde begraben. Und zum Glück, ja, hat der Gegner wieder inspirierend die hohen Priester dieses Grab versiegeln lassen. Konnte da irgendwie von außen etwas geändert werden, nachdem das Grab versiegelt war? Nein. Kann Gott der Vater hinter dem versiegelten Grabstein, oder ja, der Steinwucht, hinter der Versiegelung, kann Gott da etwas machen? Was geschah da? Da wurde das Sterbliche verschlungen vom Leben. Und das Verwesliche zog an Unverweslichkeit. Durch die Kraft Gottes des Vaters, hier, hinter dem versiegelten Grab, innerhalb des versiegelten Grabes. Und das Grab geschah da mit uns auch etwas. Auch geschehe mit uns. Erstens. Zweitens. Verwandelt in die Kraft eines unauflöslichen Lebens. Gott hat uns versöhnt, 1. Korinther 1, Vers 21, in dem Leibe seines Fleisches, um dem Gesetz buchstäblich Recht zu geben. Wenn wir in Hebräer so und so lesen, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Anordnung heiliger Engel, ja nicht aus dem Herzen Gottes kommen. Der Bruder, prächtige Pfarrbruder namens Vorname Karl Gerock, hat bei einem Gedicht Opferung Isaaks folgende Worte geprägt: Unser Gott ist fromm und gut, er dürstet nicht nach Menschenblut. Hat er recht gesehen, ne? Aha. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, eine der vielen unbarmherzigen Forderungen heiliger Engel. Und was hat Gott getan? Sich in Christo auch unter dieses furchtbare Wort gestellt. Deshalb musste das Blut Jesu Christi fließen und das Fleisch geschlachtet werden. Sein Leib im Grabe, wunderbar. Seine Seele hat er ausgeschüttet als Lösegeld in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes hat, Satan. Satan, wenn ich alle Seelen, die mir verfallen sind, rechtgültig nach dem Gesetz, wer Seele sündigt, die muss sterben, kommt in die Gewalt Satans, den Tod. Wenn ich alle diese Seelen freigeben soll, verlange ich als Lösegeld an ihrer Stelle, was? Die Seele des Heiligen Gottes in meine Gewalt. Das ist die Situation, liebe Geschwister. Er hat gedacht, das wird mir Gott nie aushändigen. Und siehe, Gott sprach, einverstanden, einverstanden. Hat er seine Seele ausgeschüttet in den Tod? Jawohl. Hat er seine Seele in den Tod ausgeschüttet als Lösegeld? Steht das geschrieben? Zweimal in den Evangelien als Lösegeld für viele und bei Paulus. Er gab sich selbst, Jesus Christus, als Lösegeld für alle. Halleluja. Als Lösegeld für alle. Und da steht nicht nur das gewöhnliche Wort für Lösegeld, Lytron, sondern Antilytron. Das heißt, da hat sich der Heilige Gottes an die Stelle aller nach dem Gesetz verfluchten Seelen gestellt. An unsere Stelle. So. Ist das beim Lösegeld der Fall? Dass das Lösegeld, wer fordert denn ein Lösegeld? Der rechtmäßige Besitzer kommt gar nicht in Frage. Sondern ein Pirat, der ein Opfer unbarmherzig um so wie lange umklammert hält, bis er das Lösegeld in seine Hände bekommt, das er gefordert hat. Bitte. Aber so wie Judas die Silberlinge, nach denen er so begehrte, von welchem Moment an nicht mehr halten konnte, als sie in seinen Händen waren. Noch weniger konnte jetzt Christus, oder Satan, als die Seele Jesu in seiner Gewalt war, nur dessen Gegenwart die Seele, der Seele Jesu aushalten. Er merkte, ich beginne zu aufgelöst zu werden, also wie der Judas die Silberlinge über die Köpfe der hohen Priester zurückgeworfen hat, wollte er diese Seele, die jetzt aber rechtsgültig in seine Hände ausgehändigt worden sind, das Lösegeld ist ausgehändigt worden, ist die Rechtslage klar, ja? Wenn er das Lösegeld dann nicht behalten will, ne? Seine Sache. Was sagt Jesus? Bitte schön, deine Forderung ist geschehen. Das Lösegeld ist dir ausgehändigt, hier bin ich. Wenn ich wieder rausgehen soll, auf deinen Wunsch, dann bitte, ich weiß, was ich jetzt sage, dann bitte zuerst alle Schlüssel des Todes und des Hades mir aushändigen. Steht so geschrieben. Aha. Zweitens gehe ich erst raus, wenn ich hier alle Wehen des Todes aufgelöst habe. Wehen sind sonst Zeichen, dass etwas geboren wird. Wehen des Todes bedeuten, dass die Dinge immer schrecklicher werden. Immer satanischer, immer unheimlicher. Da hat die Anwesenheit der Seele Jesu im Scheol alle Wehen des Todes aufgelöst. Herrlich. Und Satan, der bis anhin alle Schlüssel des Todes und des Hades innehatte, Schlüssel gewandt, hat jetzt Jesus Christus in seiner Hand. Ich habe alle Schlüssel des Hades und des Todes, spricht der Herr. Ich öffne und wer schließt? Niemand. Ich schließe und wer öffnet? Niemand. Wunderbar. Das war die Seele Jesu. Herrlich frei. Sind also alle schon dem Tod verfallenen Seelen rechtsgültig frei von Gott. Wow. Eure Rede sei ja oder nein. Bitte schön. Wollen wir uns merken. Dürft ruhig mal sagen, nein, 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 Bruder Mohl. Dürft ihr ruhig mal sagen. Und dann werde ich wieder antworten. Wisst ihr, warum ich so freimütig sein kann, um sowas zu sagen? Weil der Herr darüber gewacht hat, er selber, dass ich selber immer, nein, nein, Arthur, so geht's nicht. Ja. Noch einmal lesen, noch genauer hinsehen. Aha, erst jetzt. Ja. Sein Geist, letztes, den hat er in die Hände seines Vaters befohlen. Was bedeutet das praktisch? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hat der Vater seinen Geist aufgenommen, in seine Hände genommen. Das heißt, praktisch, Vater, mein Geist, der ist vollständig frei, den befehle ich in deine Hände, den lege ich vertrauensvoll in deine Hände, und jetzt praktisch, den stelle ich dir jetzt völlig zur Verfügung. Wenn ich jemand etwas aushändige, bitte, darf der dann darüber verfügen. Was macht jetzt Gott mit dem Geist, mit dem nackten Geist seines Sohnes. Noch ist sein Leib im Grab und seine Seele im Scheol. Was macht der Vater mit dem Geist? Kurz. Nun kommst du mir gerade recht. Ein nackter Geist. Seit den Tagen Noahs sind Geister in Gefangenschaft gesetzt, unten im Scheol, in Festung von Eisen und Erz. Jetzt gehst du als nackter Geist zu den nackten Geistern, nicht? Ich bin allen alles geworden, schon Paulus, und verkündigst ihnen was? Verkündigst ihnen das Evangelium, dass sie frei seien. Hat er dann die Gefangenschaft gefangen geführt? In einem Triumphzug. Oh. Na, was heißt denn Gefangenschaft gefangen führen? Gefangene erlösen. In was für eine wunderbare Gefangenschaft? Paulus schreibt in welchen, ich habe euch mit List gefangen, hat ein Korinther, glaubt er. Gefangenschaft gefangen geführt. Wir haben die Stellen erstens, wunderbar. Erst durch Tod und Auferstehung wurde Jesus Christus zum lebendig machenden Geist. Dass er jetzt Tod in Leben verwandeln konnte, Sünde in Heiligkeit, Finsternis in Licht, das war vor Golgatha nicht möglich. Dass dem Gesetz Unmögliche hat Gott auf Golgatha und durch Auferstehung möglich gemacht. Er wurde erst, alles im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, er wurde jetzt erst zum lebendig machenden Geist. Tote lebendig zu machen, vom Gesetz Verfluchte lebendig zu machen und so weiter. Ein lebendig machender Geist. Das zweite, was ich zuerst genommen habe, 1. Petrus 3,18. Im Geiste ging er zu den Geistern im Gefängnis, die seit den Tagen Noahs ins Gefängnis gesetzt wurden. Was sind das für Geister? Da gibt Judas in seinem Brief Auskunft. Fürstentümer, die ihre erste Stellung, ihre erste Leiblichkeit verlassen haben und Fleischleib angenommen haben auf der Erde und zu den Töchtern Adams eingegangen sind und mit ihnen Kinder, also Söhne, gezeugt haben, die Männer von Ruhm gewesen sind, Riesen gewesen sind damals. Eine solche Verirrung von Geistern, zu denen ist er vom Vater gesandt worden, ihnen Evangelium, und hat diese Gefangenschaft gefangen geführt. Das dürfen wir aber nicht allen sagen. So steht geschrieben, und diese Fürstentümer, die diese Schreckliche vollzogen haben in den Tagen Noahs, damit wir wirklich wissen, dass es sich nicht um Menschen handelt in den Tagen Noahs, lesen wir nachher an dieser Petrusstelle, 1. Petrus 3,18. In den Tagen Noahs, als 8 Seelen in die Arche gingen. Waren das Menschen? Aha. Der Gesamtbestand eines Menschen wird in der Schrift mit so und so viel Seelen zogen mit Jakob nach Ägypten. Da wurde der Mensch eine lebendige Seele als Gesamtbestand. So ist die Sache. Zu den Geistern gesandt, als nackter Geist, um ihnen Evangelium zu bringen. Wunderbare Dinge. Das letzte noch, Übergang zur Auferstehung, morgen. Bitte Kassette wenden. Der Geist wird lebendig gemacht, die Seele wird aufgeweckt, der Leib steht auf. Der Vorabend dieses herrlichen Tages. Soweit für heute.
Wie sich die Gnadengabe der Geduld auch im langen Zuhören bewahrheitet und welch geistlicher Hunger doch vorhanden ist. Heute ist es ja leider so, die Kirchen werden immer leerer und die Predigten werden immer kürzer. Weil die Predigten leer sind, predigt man kürzer, dann lohnt es sich noch weniger hinzugehen, werden sie noch leerer, dann predigt man noch kürzer, dann werden sie noch leerer. Ein Teufelskreis. Neulich kam im Fernsehen eine Reihe schöner Kirchen aus Berlin. Na, was macht man mit den Kirchen? Was macht man damit? 40 Leute. Früher einmal hatte die Kirche 100.000 nominelle Zugehörige, jetzt 6.000 nominelle und 40 davon kommen. Aber darüber wollte ich nicht reden. Ich wollte noch in wenigen Sätzen einem Missverständnis entgegenwirken. Das würde ich gern heute Abend noch in wenigen Sätzen tun. Als gesagt wurde, auch die 10 Gebote gelten uns nicht. Und so wie es gesagt wurde, bin ich derselben Meinung. Auch die 10 Gebote gelten uns nicht als Forderung mit Fluch verbunden, hat Arthur Muhl gesagt. Es könnte ja jemand hier sein, der denkt, ach wunderbar, die 10 Gebote gelten mir auch nicht. Ich darf lügen, ich darf stehlen, ich darf Ehe brechen, ich darf ruhig auch ein paar andere Götzen haben und Eltern muss ich auch nicht ehren, ist ja wunderbar und reist in der Weltgeschichte herum. Das habe ich an Karfreitag oder Ostern in Interlaken gelernt. Was? Wo warst du denn gewesen? Ihr Lieben, ich möchte, um einem Missverständnis vorzubeugen, zweierlei dem entgegenhalten. Erstens, wer ist denn frei vom Gesetz? Das ist nicht eine Botschaft für Hans und Kunz und jedermann auf der Straße. Nicht, dass ihr das meint und sagt und denkt, wir haben die Aufgabe, jedem Menschen sagen, du bist frei vom Gesetz. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 18. Wer ist frei vom Gesetz und wer nicht? Frei vom Gesetz ist folgender, Galater 5, 18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Da muss also mit einem solchen etwas geschehen sein. Wie empfangen wir den Geist? Er gehört dem Herrn, er hat den Heiligen Geist empfangen, er ist in Christo, er ist eine neue Schöpfung geworden. Und dann sagt ja Paulus in Römerbrief Kapitel 13, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Da braucht man dir das gar nicht zu sagen, weil der innewohnende Geist von selber dich in die Richtung genau hineinzwingt.
Und noch genauer und noch
wunderbar. Noch viel genauer und präziser. Und ein zweites wollte ich in Kürze einem möglichen Missverständnis entgegenhalten. Was sagt denn Paulus beispielsweise über Lügen, Stehlen, Eltern gehorchen und solche Punkte der 10 Gebote? Sagt er, natürlich könnt ihr jetzt lügen, wir sind ja frei. Oder sagt er, Epheser 4, 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit. Epheser 4, 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Deckt sich das mit den 10 Geboten? Und Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn, denn das ist recht, ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist. Oh weh, jetzt führt uns Paulus, gerade dass er im Galaterbrief gesagt hat, frei vom Gesetz, und wir blättern ein paar Seiten weiter in der Elberfelder und kommen an Epheser 4, 5 und 6, doch sofort wieder unter die Gebote. Denn das entspricht doch einigen. Ich habe jetzt nur einige Proben genommen. Ihr Lieben, was Paulus sagt, ist nicht Gesetzesforderung mit Fluchandrohung, sondern Paraklesis, Ermahnung, Ermunterung. Und was ist der große Unterschied zwischen Gesetzesforderung und Ermahnung? Die Paulusbriefe haben ja in der Regel einen lehrhaften und ermahnenden Teil. Ich gebe zu, der ermahnende Teil kommt vielleicht bei uns ein bisschen kurz. Und deshalb habe ich von Buddha Mössinger gefragt, worüber dienst du dies Jahr auf der Langensteinbacher Höhe? Für eine der Freizeiten wenigstens. Epheser 3 bis 6 genommen. Zweiter Teil des Epheserbriefs. Das ist Ermahnung. Und der große Unterschied zwischen Gesetzesforderung und Ermahnung ist, erstens ist bei der Ermahnung keinerlei Fluchandrohung, sondern Paulus ermahnt in Verbindung mit den Barmherzigkeiten und der Liebe Gottes. Und zweitens ist die Reihenfolge völlig umgedreht im Gesetz. Erstens, du Mensch musst das tun, damit zweitens Gott dich segnet. Wehe, wenn du es nicht tust. Und auf dem Boden des Evangeliums und der Ermahnung, auch wenn es in der Sache sich um dieselben Dinge handelt, etwa Gehorsam der Kinder gegen die Eltern, ist doch die Ebene eine ganz andere, auf der das nun gesagt wird. Und es heißt, nachdem du ja errettet bist und alles geschenkt bekommen hast, Leben und Unverweslichkeit, alles aus totaler, hundertprozentiger Gnade, da erfreue doch das Herz Gottes, indem du so und so und so wandelst. Also Ermahnungen in Verbindung mit der Barmherzigkeit Gottes, nicht Fluchandrohung. Auch wenn es in den wesentlichen Punkten um das Gleiche geht. Das wollte ich noch sagen, um Missverständnissen vorzubeugen. Nicht, dass Sie überall in Deutschland, Schweiz und überall sagen, ich kann machen, was ich will. Totale Freiheit, das ist ja das große Missverständnis in der Welt. Dem wollen wir nicht anheimfallen, sondern in der Bindung an Christus sind wir frei. Und in der Gebundenheit und Leitung des Geistes wandeln wir sowieso in der Liebe, sofern wir uns leiten lassen. Das wolle der Herr schenken. Amen.
Nur noch einen Satz. Der gehört auch uns. Römer 7, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber, der Sünde Gesetz.
So, an wen darf ich das geben? Lieber Gerhard?
Ja. Liebe Geschwister, du hast ja das von Bruder Schumacher gesprochen, er ist auch aufgenommen. Ja? Da bin ich überaus dankbar. Eine durchaus absolut nötige Ergänzung. Herzlichen Dank. Wunderbar. Ihr habt wohl gemerkt, da sind keinerlei Widersprüche, sondern gegenseitige Bestätigung. Ein klassisches Beispiel. Denn wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch weit überströmender, überschwänglicher geworden. Wie fährt Paulus weiter? Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, dass die Gnade noch mehr Gelegenheit habe? Das sei ferne. Ja? Also mit den wunderbarsten Gnadengaben Gottes, Erweisungen der Gnade und Güte Gottes, ist das Fleisch sofort bereit, Missbrauch zu treiben. Je allerheiligster irgendetwas ist vor Gott, missbraucht das gefallene Geschöpf umso schlimmer. Das Wunderbare, Wunderbarste ist die Liebe Gottes und das der schlimmste Missbrauch in dieser Schöpfung. Soweit.
Nur stille stehen und anbeten über diesen gewaltigen Heilsgeschehen zwischen Tod und Auferstehung. Was du gewirkt hast in den tiefsten Tiefen dieses Kosmos, in deinem Sohn und durch ihn. Aber dass wir glaubend hinzutreten dürfen und jeder darf empfangen von diesen Gütern, von diesen Reichtümern. Nun hast du wirklich am dritten Tage dir einen neuen Tempel auferweckt im Geiste. O Vater, du hast deinen Sohn als Haupt gegeben und uns alle mit auferweckt und hast einen neuen Tempel dir geschaffen, zu dem wir gehören dürfen, ohne Verdienst, ohne ein einziges Werk, ohne einen guten Willen, ohne jedes Dazutun. Darüber möchten wir sehr still werden und anbeten, Vater der Herrlichkeit. Das hast du uns den letzten geschenkweise jetzt zufallen lassen. O Herr, rede bitte weiter mit uns jetzt über diesem Zeugnis deines Wortes und deines Geistes durch unseren Bruder. Du hast eine wunderbare Ablösung vollzogen. Das Gesetz, das nur verurteilt und zum Tode führte, hast du nun verwandelt in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Nun dürfen wir hineingenommen sein in dieses Lebensgesetz, das glückselig macht, das uns zubereitet auf den größten und herrlichsten Tag, da du, Herr Jesus, als Haupt dich mit deinen Gliedern, mit jedem von uns, der dein wurde, verbinden wirst in alle Ewigkeit. Lieber Herr, wir bitten, rede mit uns, auch in der stillen Stunde dieses Abends oder der Nacht, dass wir dich tiefer verstehen, ein tieferes Ja finden. Du hast diese Sehnsucht vielleicht in jedes Herz hier gelegt. Und es ist dein Wohlgefallen, das nun als Lob und Anbetung von uns zu hören, dass wir so vor dich treten und dass dein Wohlgefallen dann auf allem ruhen darf und kann, was du durch den Geist wirkst. So danken wir dir, beten dich an. Lass uns diese letzten Stunden noch und Tage in großer Freude des Geistes erleben, in der Auferstehungsfreude, Herr, dass du nun der lebendig machende Geist bist und dass das sich nun bei uns als den Ersten und Erstlingen mit dir auswirken darf. Oh, wir danken dir, wir beten an, wir preisen dich, wir erheben deinen einzig kostbaren Namen.
Amen. Weiteres Band. Leer.